Deutschlandfunk, Medias Res.
2017 fing alles an, auf der Online-Plattform 4chan. Jemand, der sich Q nannte, behauptete damals, über Informationen zu verfügen aus dem innersten Kreis der US-Regierung und von Geheimdiensten. Was dann kam, war ein Wust aus Verschwörungserzählungen, der so viele Anhänger fand, dass daraus eine ganze Bewegung entstanden ist, die wir heute als QAnon kennen. Ihre Botschaften haben sich besonders im US-Wahlkampf und in der Corona-Pandemie in den sozialen Netzwerken verbreitet. Facebook zog deshalb im Oktober die Reißleine und verbannte alle sogenannten Verschwörungs-Superspreader von QAnon von seiner Plattform. Und dennoch werden dort immer noch rege Botschaften der Bewegung geteilt. Das zeigt ein Bericht des Institute for Strategic Dialogue, einer unabhängigen internationalen Denkfabrik. Darüber habe ich mit Katharina Nokun gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Autorin des Buchs Fake Facts, für das sie in der Verschwörerszene recherchiert hat. Als erstes habe ich sie gefragt, warum sich trotz Bann weiter QAnon-Botschaften bei Facebook verbreiten.
Das Problem ist, dass sich die Trennlinie ja meistens nicht so scharf ziehen lässt. Klar, es gibt Accounts, die fokussieren sich einzig und allein auf QAnon und verbreiten nichts anderes. Aber ein großes Problem sind natürlich auch Einzelpersonen, die hin und wieder mal was posten, die hin und wieder mal den Hashtag benutzen. Ja, und es gibt natürlich auch bekannte Politiker der Republikanischen Partei, die solche Inhalte verbreiten, die offiziell Anhänger sind, ja, die damit für sich werben. Und die sind nach wie vor auf den entsprechenden sozialen Netzwerken aktiv. Die Erzählung ist einfach so weit in der Bevölkerung verbreitet, gerade unter Anhängern von Trump, dass sich das durch ein Deplatforming nicht mehr einfangen lässt. Da ist man einfach zu spät gewesen.
Ja, der Report zeigt allerdings auch, dass sich die Botschaften von QAnon nicht nur in den USA gut verbreiten. 3 der 10 aktivsten Facebook-Gruppen, die mittlerweile gelöscht worden sind und die QAnon-Inhalte gepostet hatten, waren deutschsprachig. Wie erklären Sie sich diese Beliebtheit der Bewegung gerade im deutschsprachigen Raum?
Naja, es gibt auch in Deutschland einige, ja, Prominente in der Verschwörungsszene, die sehr früh entsprechende Inhalte übernommen haben. So ein Promi aus diesem Bereich ist beispielsweise Xavier Naidoo. Der hat schon sehr früh immer mal wieder Verweise auf QAnon in seiner Telegram-Gruppe gepostet. Es gibt einzelne YouTube-Stars aus diesem Milieu, die das sehr schnell übernommen haben. Und auch in der extremen Rechten wird das hin und wieder mal rumgereicht. Das heißt, da gibt es eben Leute, die gezielt sich auch eine Reichweite in den letzten Monaten aufgebaut haben, und insgesamt sehen wir einfach, dass viele Verschwörungsideologen extrem an Reichweite gewonnen haben in den letzten Wochen und Monaten. Und selbst wenn sie auf großen Plattformen gesperrt werden, ja, betreiben sie ja auch weiterhin ihre Telegram-Channels, wobei sie dann, sag ich mal, nur zu den bereits Überzeugten predigen. Die Ansteckungsgefahr zu Leuten, die damit sonst nichts am Hut haben, ist da eher geringer.
Kommen wir vielleicht mal zu diesen Botschaften. Das sind ja teils sehr antisemitische Feindbilder und Muster, die da genannt werden. Zum Beispiel, wenn es um korrupte Eliten geht. Viele dieser Mythen erinnern stark auch an das, was von der Querdenkenbewegung propagiert wird oder dort bei Demos immer wieder gesagt wird. Die Querdenken-Demo protestiert hier in Deutschland gerade viel gegen die Corona-Beschränkungen. Was gibt es da für Verbindungslinien zwischen QAnon und Querdenken?
Ja, also auf diversen Demos war sehr klar sichtbar, dass nicht nur Reichsbürger, sondern auch QAnon-Anhänger dort sehr präsent waren. Das konnte man an Plakaten sehen, an T-Shirts, an Aufklebern auf Autos. Ja, das habe ich auch in meinem Kiez gesehen von einer Demo, dass plötzlich QAnon-Hinweise ganz real bei mir um die Ecke quasi aufgetaucht sind in Form von Plakaten, von Sprühaktionen und solchen Dingen. Und es ist natürlich so, dass einzelne Leute in den Bündnissen sich nicht nur nicht distanzieren von solchen Mythen, sondern sie auch aktiv befeuern. Es gab eben Vorfälle, wo ja auch Organisatoren von Demonstrationen, die den Leitspruch von QAnon auf der Bühne durchgesagt haben und das Publikum dann quasi vervollständigt hat, wo man nicht nur merkt, aha, die Organisatoren haben eine Nähe, sondern naja, also die Leute, die zu der Demo kommen, können in weiten Teilen diese Sprüche mit aufsagen. Vielleicht wissen sie zum Teil gar nicht, was dahinter steckt, ja, also wie radikal diese Mythen sind, aber sie kennen sie zumindest, es gibt Berührungspunkte. Und Michael Ballweg, einer der Gründer von Querdenken, der hat eben auch den Leitspruch von QAnon im August auf einer Demo in Mikrofon aufgesagt und hat daran kein Problem gesehen. Also eine Abgrenzung findet da überhaupt nicht statt.
Laut zum Beispiel Baden-Württembergs Verfassungsschutz etwa ist die Radikalisierung über QAnon Kult einer der Gründe, die Gruppierung Querdenken als Verdachtsfall einzustufen. Auch gerade wenn es ums Thema Impfen geht, da sind ja auch sehr viele Verschwörungsmythen, gerade bei Querdenken, die dort verbreitet werden. Welchen Einfluss hat diese Bewegung Ihrer Ansicht nach auf die Impfdebatte in Deutschland?
Ja, innerhalb dieser Gruppierung gibt es eben einzelne Akteure, die sehr stark Verschwörungsmythen zum Thema Impfung verbreiten. Und da geht es eben nicht nur um Ängste zum Thema Corona-Impfung, sondern da geht es eben auch um eine Ablehnung von Impfungen allgemein. Ja, also auch beispielsweise bei Krankheiten wie Masern, die ja hoch ansteckend sind. Eine Erkrankung, die in Deutschland so gut wie ausgerottet wurde, ja, nur noch vereinzelt vorkommt, die aber hochgefährlich sein kann, gerade für Babys. Und man hat in Deutschland, in Berlin bei einer Demo einen sehr bekannten US-amerikanischen Verschwörungsideologen sprechen lassen. Das heißt, man macht sich mit solchen Ideen auch gemein. Und meine große Sorge ist, dass Menschen sich aus einer irrationalen Angst heraus, weil sie eben an Verschwörungsmythen zum Thema Impfung glauben, dass sie sich nicht impfen lassen. Ja, und dass wir eben statt eine rationale Debatte aufgrund von Fakten zu führen, wir uns plötzlich herumschlagen müssen dem Debunking, also dem Auseinandersetzen mit Falschmeldungen durch eben krude Gruppen wie QAnon, die einfach auch gezielt Hass, Hetze und Angst verbreiten wollen in der Bevölkerung.
In einigen Ländern wird ja schon geimpft gegen Corona. In Deutschland steht die Impfung noch an. Und ich nehme an, das wird bei dem einen oder anderen an Weihnachten auch Thema sein, beim Weihnachtsessen zum Beispiel. Was entgegnet man denn in so einer Alltagssituation, wenn einem da Verschwörungserzählungen begegnen?
Das Wichtigste ist, sich klarzumachen, dass überhaupt reagieren schon mal ein riesengroßer erster Schritt ist, weil viele Menschen unterschätzen das. Die denken, okay, da ist jemand auf komischen Abwegen, aber ich möchte jetzt keinen Streit provozieren, ich möchte mich nicht einmischen. Vielleicht kommt der auch von alleine eben wieder davon ab, an solche Dinge zu glauben. Aber wir wissen eben auch aus dem Gespräch mit Beratungsstellen, dass man am Anfang oft noch sehr viel ausrichten kann mit Faktenchecks, mit Recherchen, wo man eben sagt, schau mal, hast du dir hier schon mal diese Quelle angeschaut. Anscheinend liegt derjenige, der das behauptet, halt einfach falsch. Ja? Da kann man noch sehr viel erreichen, da kann man die Leute noch abholen. Aber wenn sie sich erst einmal so weit radikalisiert haben, dass sie glauben, es gäbe eine umfassende Verschwörung, die alles kontrolliert, dann kann man mit rationalen Argumenten eigentlich kaum noch durchdringen. Und deshalb ist es total wichtig, möglichst früh einzugreifen. Und wenn man auch nur sagt, so, ich stimme dir nicht zu, ich glaube, das ist falsch, dann hat man zumindest ein Zeichen gesetzt, auch für die anderen Zuhörer, ja, beispielsweise andere Familienmitglieder, dass sie zumindest gewarnt sind und wissen, okay, zumindest nicht alle glauben das, damit sich das nicht weiter verbreiten kann. Es ist total richtig und wichtig, eine Risikoabwägung zu machen, aufgrund von Fakten zu diskutieren, aber bei Verschwörungsmythen geht es eben nicht mehr um Fakten, da geht es eben um das Schüren von Ängsten und da sollte man sofort intervenieren.
Sagt Katharina Nokun, die Politikwissenschaftlerin, hat zusammen mit der Psychologin Pia Lamberti das Buch Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, geschrieben, erschienen im Quadriga Verlag. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.